Mit Maske und Brille ist manchmal ein bisschen schwierig mit diesem ganzen Kondens-Dings. Ja, Paul hatte das vorhin schon gesagt, dass wir letztes Wochenende in Rehe waren mit dem Heiner Russ, der war als Referent da. Und wir hatten eine spannende Zeit, viele gute Impulse bekommen. Und für diejenigen, die nicht dabei waren, es ging darum, wie wir unseren Glauben heute in einer Weise leben können, dass es für uns ja relevant ist und auch für die Menschen in unserem Umfeld, dass es Bedeutung hat und zukunftsfähig ist. Und Heiner hatte da von der Zeitenwende gesprochen, in der wir leben. Und er hat uns Mut gemacht, genau das anzupacken. Nicht den Kopf in den Sand zu stecken, nach dem Motto, jetzt ist der Weltuntergang gekommen, gerade mit diesem vielen Leid, was wir erleben, sondern zu sagen, und genau jetzt stehen wir auf und wollen das Ganze mitgestalten. Weil wir leben in einer starken Zeitenwende. Die Werte derjenigen, die so heute so bis 20 Jahre alt sind, die unterscheiden sich deutlich mehr von den Werten der älteren Generationen, als es zu der Jugendzeit war von den jetzt ungefähr 50-Jährigen. Da war weniger Unterschied zu den Älteren. Und das bringt eine schnellere Veränderung in der Gesellschaft. Und diese Entwicklungen werden noch beschleunigt durch die ganzen Technologien. Ich meine, stell dir vor, du hättest keinen Zugang mehr zum Internet. Das wäre doch schon fast ein Weltuntergang. Dann diese großen Migrationswellen, die wir erlebt haben oder auch gerade erleben. Auch das prägt unsere Gesellschaft. Dann die Bemühungen, den Klimawandel zu bremsen. Oder die Corona-Pandemie. Ja, die Häuser sind dadurch hübscher geworden, weil die Leute mehr Zeit hatten. Aber gleichzeitig sind Beziehungen so viel eingeschränkter geworden. Und jetzt der Ukraine-Krieg. Die globale wirtschaftliche Zusammenstellung verändert sich radikal. Das Gefüge sortiert sich neu. Und inmitten von diesem ganzen Berg an Veränderungen stehen wir gerade. Es war nie in unserer Lebenszeit schneller mit Veränderungen als heute. Gewohntes bricht weg. Ja, und wir erleben einfach eben diese starke Zeitenwende. Und da möchte ich heute mehr drauf eingehen, weil ich das irgendwie einen wichtigen Impuls fand von Heiner, den ich gerne nochmal aufgreifen möchte. Und ich bin diese Woche bei meiner persönlichen Bibellese auf den zweiten Brief von Paulus an die Gemeinde in Thessalonich gekommen. Und ich finde, genau das spricht in unsere Zeit hinein. Wie können wir diese Zeitenwende gestalten? Dass wir nicht einfach nur diese Umstände passieren lassen und vielleicht ratlos sind, schockiert sind, ohnmächtig davorstehen und einfach nichts tun, sondern dass wir genau in dieser Zeit Hoffnung haben, Lebendigkeit haben, weil Gott uns versorgt, weil Gott uns beschenkt und wir unser Leben und unser Umfeld gestalten können. Die Briefe im Neuen Testament, die sind ja meistens von Paulus geschrieben, ein paar sind auch von anderen Autoren, aber diese Briefe gehen allgemein auf bestimmte Situationen ein, von bestimmten Gemeinden oder auch von einzelnen Personen, an die sie adressiert waren. Und diese Briefe rücken oft auch ein Stück zurecht, wie das mit dem Glauben ist, und stellen Gott in die Mitte wieder. Und das erleben wir auch in dem zweiten Thessalonicher Brief. Und ich möchte das erste Kapitel so Stück für Stück mit euch durchgehen. Paulus und Silvanus und Timotheus, der Gemeinde der Thessalonicher in Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, Brüder, wie es angemessen ist, weil euer Glaube reichlich wächst und die Liebe zueinander bei jedem Einzelnen von euch allen zunimmt. So können wir in den Gemeinden Gottes mit Stolz auf euch hinweisen, weil ihr Standhaftigkeit und Glauben zeigt in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr aushaltet. Und hier begegnet uns schon diese erste Spannung in dem Brief. Auf der einen Seite wächst der Glaube dieser Gemeinde unglaublich stark. Die Liebe zueinander nimmt bei jedem Einzelnen zu. Wow! Also ich stelle mir vor, dass das eine mega starke Atmosphäre hatte bei denen in der Gemeinde. Diese Herzlichkeit, die sie ausgestrahlt haben, dieses Miteinander, was so einladend war, so anziehend, wo man dabei sein wollte. Und auf der anderen Seite schreibt Paulus, dass sie Verfolgung erleben und Bedrängnisse. Also sie hatten kein einfaches Leben und vielleicht wurden einige wegen ihrem Glauben vermöbelt, andere haben den Job verloren oder wurden gemobbt, vielleicht wurden einige gefoltert oder ausgeschlossen. Wir wissen es nicht. Paulus schreibt relativ allgemein von Verfolgung und Bedrohungen. Und dann schreibt er weiter in Vers 5. Dies ist ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes. Ihr sollt ja das Reich Gottes teilhaftig werden, für das ihr leidet. Schwieriger Vers. Dies ist ein Anzeichen. Also dies bezieht sich ja auf dieses Standhaftigkeit und Glauben mitten in den Verfolgungen und Bedrängnissen. Warum bitte soll das ein Anzeichen sein für das gerechte Gericht Gottes? Ich möchte ein bisschen ausholen an der Stelle. Gericht hat ja durchaus so einen Beigeschmack, wenn wir das hören. Ja, also nicht nur, wenn es auf dem Teller ist, ne? Aber da schwingt oft diese Frage mit, ist das Urteil nach meinem Ermessen gerecht bzw. fair? Werden meine Bedürfnisse ausreichend berücksichtigt? Paulus spricht von dem gerechten Gericht Gottes. Das heißt, Gott urteilt gerecht. Das heißt, er gibt jedem, was er verdient. Seit dem 24. Februar merke ich, dass ich immer wieder das Bedürfnis habe, durchaus bei Gott sicherzustellen, dass auch wirklich jeder das bekommt, was er verdient. Also so bestimmte Zeitgenossen, da könnte Gott durchaus mal ein bisschen gerechter werden noch. Ich vermute, ich bin da nicht alleine, was sie in meinen Augen verdienen. Wer andere kaputt macht, den soll Gott mal so richtig, ne? Und überhaupt. Aber will ich, beziehungsweise kann ich Gott das Urteil und das Richten überlassen? Vertraue ich Gott, dass er auch in diesen Situationen gerecht handelt? Vor ungefähr einem Monat habe ich diesen Satz gehört. Gott ist auch heute in seiner göttlichen Verantwortung. Ich kann das zähneknirschend oder vertrauend hinnehmen. Gott ist auch heute in seiner göttlichen Verantwortung. Ich kann das zähneknirschend oder vertrauend hinnehmen. Und offensichtlich haben die Christen in Thessalonich Gott vertraut. Sie hatten offensichtlich diese tiefe Gewissheit, Gott ist gut, auch wenn da draußen gerade total der Kaffee abgeht. Statt das Gefühl zu haben, bei Gott zu kurz zu kommen, haben sie ihn erlebt. Es war greifbar in ihrem Miteinander. Sie haben ihn in die Mitte gestellt. Und Paulus schreibt begeistert davon, wie ihr Glaube wächst, wie die Liebe zueinander wächst. Gott ist da präsent. Gott wirkt. Es ist nichts, was nur durch menschliche Anstrengung erreicht werden kann. Ja, wir können uns bemühen, gut mit den anderen umzugehen. Aber so, dass es krass sichtbar wird, ich glaube, da muss Gott einiges dazu tun. Weil ja, unsere Freunde mögen wir ja, aber was ist mit den anderen, die so ein bisschen schräg drauf sind? Also ich bin ja auch manchmal schräg drauf. Meine Frau macht das zum Beispiel kirre, wenn ich Sprachnachrichten oder Predigten mit erhöhter Geschwindigkeit höre. Die kriegt die Krise. Aber ich mag das, dann kann ich mich besser konzentrieren. Ich habe halt irgendwie da so eine Macke an der Stelle. Und anderen geht es vielleicht mit anderen Sachen so, dass sie empfinden, ja, da ist meine Macke. Ja, wie ist das mit den Menschen? Können wir die auch mögen? Kann es auch mit denen miteinander haben, was anziehend ist, was von Liebe geprägt ist? Es kann sein, dass wir uns immer wieder dazu durchringen müssen, das von Gott anzunehmen, Gott zu vertrauen. Vielleicht erstmal nur einen nächsten Schritt vertrauen und schauen, ist das tragfähig in meinem Leben. Aber da, wo wir Gott vertrauen, bekommen wir Halt und Hoffnung in all den Veränderungen und Umbrüchen, die wir als Zeitenwende wahrnehmen. Und Paulus betet schon länger für die Gemeinde in Thessalonich. In seinem ersten Brief schreibt er, ich lese jetzt aus dem ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 3, euch aber lasse der Herr wachsen und reich werden in der Liebe zueinander und zu allen, wie auch wir euch lieben, damit eure Herzen gestärkt werden und ihr ohne Tadel seid, geheiligt von Gott, unserem Vater, bei der Ankunft Jesu, unseres Herrn, mit allen seinen Heiligen. Amen. Dieses Gebet von Paulus ist offensichtlich in Erfüllung gegangen, weil im zweiten Brief schreibt er davon, dass genau das sichtbar wird, wofür er betet. Und wir sind auch heute dazu eingeladen, in dieser Liebe zueinander zu wachsen. Transparent zu sein, ehrlich, versöhnlich, annehmend, wertschätzend. Aber es braucht Vertrauen. Und Vertrauen muss wachsen. Und ich möchte mich dem Gebet von Paulus anschließen und beten, dass wir auch als Vineyard Aachen in der Liebe zueinander wachsen. Dass Gott uns mitten in unseren persönlichen Herausforderungen und Verletzungen begegnet. Und dass er uns erfüllt und mitten in unserem Leid und Weltgeschehen da ist. In der Mitte steht und dass Gott uns allen das gibt, was wir brauchen, um dieses Fundament zu bekommen, dass das Vertrauen darauf wieder wachsen kann. Das braucht oft Zeit,
Aber es braucht auch diese Offenheit, mit der wir darauf zugehen. Und das wünsche ich mir und das bete ich für diese Gemeinde, dass wir da wachsen. Im Johannesevangelium spricht Jesus über die Auswirkung von dieser Liebe zueinander. Da schreibt er: An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Paulus betet dafür, was Jesus gesagt hat. Aber lass uns nochmal zurückkommen zu diesem Vers 5 im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 1. Dies ist ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes. Ihr sollt ja des Reiches Gottes teilhaftig werden, für das ihr leidet. Für das ihr leidet. Das ist mir so ins Auge gefallen in diesem Vers. Und Leid ist ja durchaus ein großes Thema. Und ich kann nur einige Aspekte hiervon mal kurz streifen, weil ich glaube, das braucht was Ausführlicheres. Und ich will demnächst auch nochmal irgendwie versuchen, ausführlicher darüber zu predigen. Jetzt aber erstmal der Punkt von Paulus. Für Gottes Reich leiden. Paulus, können wir da nochmal sprechen? So habe ich mir Christsein nicht vorgestellt. Das rüttelt ja irgendwie schon ein bisschen an unserem Denken, wie wir Leid sehen. Weil heutzutage ist es doch oft so, Leid darf nicht, Leid muss weg. Und dann habe ich auch viele getroffen, die wegen dem Leid auf der Welt nicht an Gott glauben. Wenn Gespräche mit meinen Kommilitonen oder auf Partys so in Richtung Glauben gekommen sind, war das oft irgendwie so der zweite oder dritte Satz. Ja, aber da ist zu viel Leid auf dieser Welt. Und das hält Menschen davon ab, an Gott zu glauben. Und Leid scheint für viele dieser Widerspruch zu sein zu einem lebendigen Gott, zu einem, der liebt. Manchmal ist es wirklich schwer, beides übereinander zu bekommen, das Leid und die Liebe. Das große Vorbild in der Bibel ist Hiob. Kapitelweise durchlebt er massivstes Leid, eine Tragödie nach der anderen. Aber er hält an Gott fest. Und ja, er hat viele mehr Fragen als Antworten. Auch wenn es nur unser eigenes Leid betrifft, kann uns das schwerfallen, Gott zu vertrauen an der Stelle. Wie schnell spielen wir unser Erleben von Leid gegen das Empfinden von Gottes Liebe aus? Ja, ich erlebe gerade Leid, deswegen hat Gott mich nicht lieb. Vielleicht ist er sauer auf mich, so nach dem Motto, die kleinen Sünden, ne? Wie sehe ich Gott? Scheint mir Gott kein Interesse mehr an mir zu haben, wenn ich Leid erlebe? Bin ich ihm egal in dem Moment? Das erinnert mich ein bisschen an die Schlange im Paradies, was wir so am Anfang der Bibel lesen. Hat Gott wirklich gesagt? Glaubst du wirklich, dass Gott dich liebt und dir vergeben hat? Gott kann das doch gar nicht, wenn du so viel Leid erlebst. Guck doch mal genau hin. Und wir wenden uns ab von Gott, weil wir denken, Leid und Gott widersprechen sich. Leid ist definitiv nicht von Gott. Den Punkt möchte ich ganz klar machen. Leid kommt nicht von Gott. Aber in unserem Leben, in unserer Welt sehen wir ganz offensichtlich, dass Gott durchaus Leid zulässt, obwohl er eingreifen kann. Und das ist so unglaublich schwer zu verstehen. Ich frage mich auch, warum gerade in der Ukraine so viel Leid passiert. Gott lässt es zu. In der Corona-Pandemie, im Ukraine-Krieg. Ich habe keine Antwort auf die Frage, warum. Aber Gott tut es. Keine Ahnung, warum. Ich glaube, wir brauchen öfters mal einen biblischeren Umgang mit Leid. Weniger dieses Leid muss weg, also bete ich es weg. Und mehr dieses, da ist Leid. Gott, was willst du gerade tun? Im Endeffekt kann das gleiche Resultat haben. Dass Gott möchte, dass das Leid aufhört und ich dafür bete, mich da einklinke. Aber es ist meine Perspektive, mit der ich schaue. Schaue ich da nur auf das Leid oder richte ich meinen Blick auf Gott, was er in dieser Situation tun möchte? Das ist herausfordernd. Heiner Rust hat uns am Wochenende Mut gemacht, dass wir besonders in so Krisenzeiten, besonders in diesem Leid, in diesen Veränderungen uns auf Gott ausrichten, ihn in die Mitte stellen wieder. Gott ist gut. Dieser Satz ist manchmal so unpassend, scheinbar, wenn wir so viel Drama erleben. Gott ist aber gut. Und ich möchte uns Mut machen, im ganzen Leid, das wir erleben oder von dem wir hören, in all den Herausforderungen und Bedrohungen, in allen Veränderungen und Umbrüchen, immer wieder nach dieser Gewissheit Ausschau zu halten, dass Gott gut ist, dass Gott gute Pläne hat, dass er es gut mit uns meint. Gott ist gut. Diese Blickrichtung hilft uns in der Zeitenwende, die wir erleben, zu handeln, Hoffnung zu haben und weiterzugeben, handlungsfähig zu sein, zu gestalten, zu prägen, Gottes Liebe auszubreiten in unserem persönlichen Umfeld. Die Zeitenwende sind wir gefragt zu gestalten. Wie gestalten wir diese Veränderung in unserem Leben, in unserem Umfeld, in unseren Familien, an unseren Arbeitsplätzen? Wie gehen wir damit um? Oder überlassen wir sie lieber einfach irgendwie dem Chaos, den Chaosmächten, wie Heiner letzte Woche gesagt hat? Lasst uns weniger den Weltuntergang die ganze Zeit sehen und den Kopf in den Sand stecken und mehr aufstehen, um mutig Gott zu suchen, Ausschau zu halten nach dem, was Gott vorhat. Gott möchte uns einbeziehen, zum Beispiel einen bewussteren Umgang mit unserer Umwelt oder im Miteinander, das er prägen möchte, hier in unserer Gemeinde, aber auch in unserer Gesellschaft. Vielleicht nicht ganz global gedacht jetzt für uns persönlich, sondern wie ist es hier in Aachen, in der Städteregion? Was möchte Gott hier für Miteinander prägen? Lass uns dafür einsetzen. Gott ist gut. Und mit dieser Gewissheit, finde ich, wird es viel einfacher anzunehmen, was Jesus in der Bergpredigt sagt. Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Zuerst er, und dann darf ich erleben, wie Gott mich versorgt. Es braucht auch dieses Vertrauen wieder. Und dieses Vertrauen basiert auf dieser Grundlage, dass Gott gut ist. Da möchte ich uns Mut zu machen. Da zu schauen, wie kann ich da ein Stück mehr hinkommen. Was steht dem im Weg, dass ich Gott gut finde? Okay, langer Exkurs zum Thema Leid. Ich möchte weiterlesen im 2. Thessalonicher Brief. Paulus fährt dann in Vers 6 fort. Denn es ist gerecht, von Gott denen mit Bedrängnis zu vergelten, die euch bedrängen. Na endlich. Jetzt kommt Paulus zur Sache. Also mir tut es zumindest gut, sowas zu lesen. Euch aber, den Bedrängten, zusammen mit uns Ruhe zu schenken, wenn Jesus der Herr sich vom Himmel her offenbart mit seinen mächtigen Engeln in loderndem Feuer. Dann übt er Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen und dem Evangelium Jesu, unseres Herrn, nicht gehorchen. Ich überspringe jetzt zwei Verse. Darum beten wir auch immer für euch, dass unser Gott euch eurer Berufung würdig mache und in seiner Macht allen Willen zum Guten und das Werk des Glaubens vollende. So soll der Name Jesu, unseres Herrn, in euch verherrlicht werden und ihr in ihm durch die Gnade unseres Gottes und Jesu Christi des Herrn. Jesus betet für die Christen in Thessalonich, dass Gott sie ihrer Berufung würdig macht. Also Klammer auf, Bürgerinnen und Bürger des Reiches Gottes zu sein, teilzuhaben an dem, wo Gott ist, an seiner Präsenz, an seiner Herrschaft. Gott hat eine gute Herrschaft. Der ist kein Tyrann. Gott ist gut. Mit meinen Worten ausgedrückt, betet Paulus, dass Gott ihre innere Haltung zum Guten ausrichtet und das vollendet, was sie aus Glauben tun. Gott macht uns würdig. Und er verändert unsere innere Haltung zum Guten und vollendet, was wir im Glauben tun. Also wo wir jetzt mal in diesem Vers aus dem Matthäusevangelium gesprochen, zuerst nach Gottes Reich trachten, also Ausschau halten nach dem, wo Gott da sein möchte, wo Gott gestalten möchte, sichtbarer werden möchte. Und das durch uns. Und Gott stellt sich dazu. Kommt die Band nach vorne? Es ist ein intensiver Abschnitt, finde ich, in diesem 2. Thessalonicher Brief. Er fordert uns raus, Gott mehr zu vertrauen. Mitten in diesen Veränderungen und Umbrüchen, die wir als Zeitenwende erleben. Mitten in Bedrohungen und Bedrängnissen. Mitten in dem Leid, was wir selbst erleben oder erlebt haben. Mitten in den Verletzungen oder dem Leid, von dem wir hören. Können wir Gott vertrauen? Wollen wir das? Und es ist die Einladung, unsere Zeit heute zu gestalten. Und wir wollen jetzt in diese Lobpreiszeit starten. Und vielleicht möchtest du das, was dich bewegt hat bei dem Thema Gott vorhalten, mit ihm drüber sprechen. Wo möchtest du vielleicht einen nächsten Schritt gehen, Gott zu vertrauen? Wo haderst du mit Gott und sagst, Gott, ich brauche von dir, dass du dich zeigst, um mir die Kraft und den Mut zu geben, zu vertrauen, dass du gut bist. Was bedeutet es für mich persönlich, dass Gott mich meiner Berufung würdig macht? Habe ich da eine Idee, wie das aussieht in meinem Leben? Und vielleicht denkst du auch schon an was Konkretes, was du diese Woche tun kannst, durch das Gott in deinem Umfeld sichtbarer wird, wo du Hoffnung weitergeben kannst, mitten in dieser dramatischen Zeit, in der wir leben. Lass uns mit Gott ins Gespräch kommen. Lobpreis ist immer auch, dass wir Gott in die Mitte stellen, dass wir ihn anbeten. Und da, wo er in der Mitte ist, passieren die Dinge, die er kann. Und Jesus, darum bete ich, dass du uns begegnest in dieser Lobpreiszeit. Und wir wollen uns aufmachen, dir zu begegnen, dich in die Mitte zu stellen, dich zu erheben, über all unserem Leid, über all unseren Herausforderungen, in all den Veränderungen, wo wir Fragen haben und keine Antworten. Gott, regiere du. Wir wollen, dass dein Reich in diesen Veränderungen sichtbar wird. Und du darfst uns gebrauchen, unser Umfeld durch uns zu gestalten, dass du dich ausbreiten kannst mit deiner Herzlichkeit, mit deiner Liebe. Und schenk uns einen gesunden Blick auf das Thema Leid. Hilf uns, dich da zu sehen, was du tust. Amen.